Okay, dann fangen wir an. Herzlich willkommen zum Küchenradio. Wir sind heute wieder on the roads, also nicht in der Küche, sondern in der Potsdamer Straße in einem Namen, in einem Laden, der heißt Kapital. Bei uns sitzt der Liedermacher Manfred Maurenbrecher. Hallo Manfred.
Hallo, Tag.
Neben Manfred sitzt Christiane. Hallo.
Hallo.
Gut, in welchem Verhältnis ihr zusammen steht, darüber können wir gleich reden. Vom Team fehlen zwei, nämlich Cindy. Wo ist Cindy eigentlich?
In Italien.
Ah ja. Philipp ist zu Hause und... der muss arbeiten. So war es, genau.
Philipp muss arbeiten.
Genau. Hallo Katja.
Hallo.
Und ich bin Andreas. Du hättest jetzt die Gelegenheit gehabt, mich zu begrüßen, aber gut.
Hätte sagen können, hallo Andreas, genau. Ja, vielleicht fangen wir erstmal damit an, wo wir hier sind, oder? Jetzt läuft hier die ganze Zeit Musik im Hintergrund, das ist halt vielleicht ein bisschen verwirrend. Erstmal.
Ja. Wir sind hier in einem Club, den ich selber auch noch gar nicht kenne. Das war bis vor ein paar Monaten ein Bankschalterhaus und jetzt sind hier hauptsächlich Disco-Veranstaltungen und heute wohl die erste Liederveranstaltung. Es gibt nämlich eine CD der Berliner Liedermacher, die auf den vielen Lesebühnen, die es in Berlin gibt, singen und auftreten. Die haben zusammen eine CD gemacht. Im Hintergrund hört man sehr deutlich einen davon, Thilo Bock, der auch Texte schreibt und Lieder macht eben, probt noch für den Soundcheck, alle anderen haben schon geprobt. Wir haben es jetzt 7:15 am Abend und 8 soll das losgehen, also ich denke mal, er wird noch 5 Minuten Krach machen und dann wird langsam das Publikum hier reinströmen.
Ist doch ein bisschen zu weit weg, um so eine Musikpause zu machen, ja. Ja, wir haben Manfred eingeladen, weil wir irgendwann mal herausgefunden haben, dass du einer unserer treuesten Hörer bist. Also ich habe das gesehen und also ich kenne dich schon lange. Du bist ein bekannter Liedermacher in Berlin. Andere Leute kennen dich nicht und das wäre quasi jetzt auch der Anfang, mal so meiner Fragen, mal so über die Zeit zu reden, als du noch sehr viel bekannter warst. Oder ist das... Möchtest du das gar nicht so ausdrücken?
Ich glaube nicht, dass das so stimmt. Also ich bin diese Zeit, wo mich bestimmte Leute so nach oben geschrieben haben, die ist 20 Jahre her und die ist für mich ein Teil meiner Erinnerung, aber gar nicht mehr wichtig. Also ich mache seit über 30 Jahren das, was ich mache und lebe davon und... Ob das mal eine Zeit gab, ja, es gab mal eine Zeit, wo sie ganz viel so deutschsprachige Rock- und Popmusiker hochgeschrieben haben. Ein paar davon sind sehr berühmt geworden. Eine ganze Menge von anderen machen ihr Zeug weiter, so wie ich. Und ich glaube, die glücklich mit dem sind, was sie arbeiten und was ihnen einfällt, die sind am besten dran. So. Also wenn man sein Publikum hat oder seine, ja, die Leute auch kommen, die das gerne hören und man denen auch was zu erzählen hat und nicht nur wiederholt, was man sich vor 20 Jahren ausgedacht hat, dann ist das schon schön.
Du hast es jetzt gerade so gesagt, also vor 20 Jahren, weitaus bekannter, vielleicht erzählst du einfach mal, wen wir hier zu Gast haben.
Ja, also Manfred Maurenbrecher ist ein Liedermacher, den ich noch aus der Zeit kenne, als so Spliff und so groß waren. Also kann ich mich erinnern, da gab es mal eine ganz bekannte Platte, wobei ich mich nicht mehr daran erinnern kann, wie sie hieß, aber wahrscheinlich deswegen, weil sie einen sehr unspektakulären Namen hatten, oder? Hatte sie nicht deinen Namen oder so? Ja, genau.
Gab mehrere, also es gab meine erste Platte, hieß so wie ich, Maurenbrecher. Dann gab es mal eine, die hieß Viel zu schön, die ist, glaube ich, die bekannteste. Hat jedenfalls am meisten verkauft. Die neueste jetzt, die es seit einem Jahr gibt, heißt Ende der Nacht. Und ja, das ist die mir jetzt im Moment am liebsten ist.
Was sind das für Lieder? Worum geht's da?
Auf der neuen, da ist zum Beispiel eine lange Geschichte drin, die auf dem Polenmarkt spielt. 2001, kurz nach diesen Anschlägen in New York, spielt die da, ist immer im Hintergrund dieses große Lied von Enya, It's Only Time. Und da fangen die Gartenzwerge und die Plastikfiguren, die da verkauft werden, an zu reden und ihr eigenes Spiel zu schreiben. Und ja, das ist ein langes Lied. Das gibt es übrigens auch als Podcast, weil wir haben ja angefangen, Christiane und ich haben ja angefangen, viele dieser Sachen auch ins Netz zu stellen. Und das Ding kann man ohne die Musik eben auch als Podcast hören.
Hast du so ein Thema, was dich besonders interessiert bei Liedern, also was dir wichtig ist?
Die Zeit ist, also das Thema, das Vergehen der Zeit ist, glaube ich, für mich ein ganz wichtiges Thema. Unter allem, ob es jetzt Liebe, Politik ist oder so, ich beschäftige mich mit ganz vielen Sachen. Ich nehme zum Beispiel auch für so einen Jahresrückblick, den wir hier zusammen machen, immer gern die Rolle ein von einem alten Lichtenberger, der so PDS, der die PDS noch zurechtfindet und der alles so wie, also richtig schön alt-links sieht. Und ich bin gern in dieser Maske. Und auch da ist das Verrinnen der Zeit letztlich das wichtigste Thema, weil der Mann wird dann irgendwann immer älter und seine Enkelin kriegt schon Probleme damit, dass sie nicht mehr ein Teenie ist. Und das interessiert mich. Also so wie sich Kreise schließen und wie so ein ganz alter Typ wieder zu ganz jugendlichen Meinungen kommen kann, zum Beispiel.
Hat das was mit dir zu tun?
Klar. Also ich bin noch nicht so alt, aber das hat was mit mir zu tun, wie man Positionen, die man vor 10 Jahren eingenommen hat, einfach wieder verlässt und zu was anderem wird.
Was zum Beispiel für Positionen?
Naja, politische Positionen. Also ich war zum Beispiel mal vor langer Zeit ein Anhänger der Grünen, das ist wirklich sehr lange her. Diese Position habe ich schon lange wieder verlassen und ich bin jetzt sehr froh, dass die nicht mehr mitregieren.
Wie ist in dem Fall dann zu liberal oder zu?
Ja, zu sehr Mittelklasse. Das ist für mich eine Partei von Gutverdienern, die mich nicht interessiert.
Was hast du damals so in den 70er Jahren, als du angefangen hast, Künstler zu sein, was hattest du da für eine politische Ansicht, um das mal so platt zu fragen?
Damals war es ja auch so ein bisschen Mode und da war ich natürlich auch voll dabei. Damals waren wir alle die Vorgänger der Autonomen, nämlich die Sponti-Szene. Wir waren große Anhänger von Tonsteine Scherben. Wir liebten die Hausbesetzer, die quasi unsere jüngeren Brüder und Schwestern waren. Wir waren immer im Unistreik, also es gab kein Semester, wo nicht irgendwo mal gestreikt wurde. Und wir waren eigentlich so der Satz, keine Macht für niemand, der hat das... Der umfasst ganz gut, was wie wir damals gedacht haben. Und da kann ich auch ganz bewusst wir sagen, weil ich kenne viele, die damals so drauf waren. Einige von denen sind heute Anwälte, andere Lehrer, viele arbeitslos. Also ganz unterschiedliche Lebensläufe sind daraus geworden, aber damals waren wir alle Anarchisten.
Hast du auch mit diesen Haschrebellen zu tun gehabt, die es hier in West-Berlin gab? Mit den Haschrebellen und den Tupamaros und so? Hast du auch mit denen zu tun gehabt?
Ja, aber das war noch ein bisschen früher. Diese Haschrebellen, das waren die älteren Brüder und Schwestern. Also das waren die Leute, die waren dann schon 20, als ich noch 17 war. Und das ist in dem Alter ja ein großer Unterschied. Aber natürlich haben wir alle diese Drogen auch mal ausprobiert.
Wie sieht denn das jetzt aus mit den Bands, die hier jetzt spielen? Hast du die ausgesucht oder
nein,
wie?
Natürlich nicht. Das sind Leute, die... Es gibt diese Berliner Lesebühnenszene und da gibt es auch immer wieder Musiker bei. In jeder dieser Gruppen ist der eine oder andere, der auch komponiert und Lieder schreibt. Und zwei ganz junge Musiker und Produzenten hatten die Idee, diese Leute ins Studio einzuladen und daraus eine CD zu machen, aus den Songs. Und da ich auch in einer Lesebühne mitmache, dem Mittwochsfazit, war ich da eben auch bei.
Was ist das Mittwochsfazit?
Mittwochsfazit gab es lange Zeit, gibt es immer noch, aber wir haben ja lange Zeit zu dritt jeden Mittwoch in einem kleinen Club im Schlot in Prenzlauer Berg gespielt und haben jeden Mittwoch ein Programm gemacht und jeden Monat das Programm verändert. Das heißt, ich habe 5-6 Jahre lang jeden Monat 2 Lieder schreiben müssen.
Ich glaube, ich würde jetzt gerne die Gelegenheit nutzen, nochmal Christiane mit reinzuholen ins Gespräch. Vielleicht würdest du selbst mal sagen, also welchen Anteil du an dem Leben hast von Manfred Maurenbrecher?
Ich bin die Frau von Manfred und genau. Insofern habe ich ziemlich viel Anteil an seinem Leben.
Du machst auch diesen, also Manfred macht auch einen Podcast. Wie heißt der nochmal? Könnt ihr das
nochmal sagen? Der heißt Maurenbrechers Betrachtung. Und das war meine Idee, als ich gehört habe, dass iTunes eben Podcasts unterstützt, habe ich gedacht, dass, und dann bei denen reingeguckt habe und gesehen habe, es waren nur sehr wenig Deutsche, habe ich gedacht, es wäre eine Chance, Manfred da mit reinzubringen, so als einen der Ersten, die, ja, da habe ich halt drauf hingearbeitet, das hat dann ja auch ganz gut geklappt. Und ich glaube, dass je mehr Podcasts da reinkommen, dass jetzt immer mehr untergehen werden. Also inzwischen sind die Aktualisierungen kaum noch zu sehen von den Einzelnen, weil die nach einer halben Stunde schon wieder verschwunden sind.
Echt,
weil,
so viele
gibt's das, es gibt total viele, die kommerziellen Radios, die haben sich da so reingedrängt, dass es eigentlich da jetzt wirklich eine Trennung meiner Meinung nach geben müsste zwischen den beiden.
Also es müsste eine Trennung geben zwischen kommerziellen Podcasts und, sagen wir mal, unkommerziellen, aber es ist ein bisschen schwer, vielleicht auch die Linie da zu ziehen, oder?
Ja, der Michael Elsdörfer, der das ja macht, dieses Podcast.de, der meint, er will so ein Programm schreiben, wo man das rausfiltern kann, dass jeder seinen eigenen Filter setzt, so wie bei Amazon oder bei eBay oder so. Finde ich, wäre auch eine gute Lösung. Ich fände es nur gut, wenn das bald passieren würde, weil im Moment ist es so ein Chaos da und es macht mir keinen Spaß mehr, da in die Aktualisierungen zu gucken, und ich habe auch das Gefühl, dass die eigenen privaten Podcasts inzwischen untergehen, so ein bisschen.
Aber dann seid ihr auch mit eurem Radioprojekt so ein bisschen so Rebellen, ja? Das ist schon auch so ein bisschen aus so einer Rebellion gegen die kommerziellen und klassischen Medien gedacht, oder wie?
Ja, ich glaube, das ist bei uns beiden auch ein bisschen unterschiedlich. Also ich kann sagen, dass ich habe früher sehr viel für den Rundfunk geschrieben, nicht so sehr in Berlin, sondern eher im WDR. Und die Sendungen, für die ich da arbeiten konnte, die gibt es mittlerweile alle gar nicht mehr. Und das finde ich sehr schade, dass da die Redaktionen auch auf die Plapperspur der Privatsender so eingesprungen sind, dass sie so gut, also jedenfalls ausformulierte Unterhaltung und so Mittelding zwischen Unterhaltung und Feature nicht mehr zulassen und sagen, das ist zu sperrig, das ist zu lang, das, wenn du das runterkürzen kannst von 18 Minuten auf 3,5, dann können wir nochmal drüber nachdenken und so. Dazu habe ich keine Lust, da verdiene ich dann auch zu wenig damit. Also dann mache ich schon lieber die lange Sendung, ohne was zu verdienen, ins Internet, als die runterzukürzen auf 3,5 und dann irgendwie mit 300 Euro nach Hause zu gehen, wo ich früher 2.000 gekriegt hätte. Also dann verzichte ich lieber auch noch auf die 300.
Ja. Ist dein, kannst du kurz was zur Form sagen von deinem Podcast? Hat er eine feste Länge?
Nee, der hat überhaupt keine feste Länge. Und tatsächlich ist es auch so gewesen, dass wir mal auch ein Interview gemacht haben mit einem Gast dabei, und zwar, und das hat mich ja angeregt, eure Sendung da, wir hatten mal einen blinden Sänger aus Österreich bei uns, und wir haben dann eine Dreiviertelstunde lang über die Wahrnehmung der Welt, wenn man blind ist, gesprochen. Das hat scheinbar sehr viele Leute interessiert, das ist oft runtergeladen worden, aber in der Regel macht man nicht so lange Podcasts, so zwischen, weiß nicht, 5 Minuten und 15 oder 20 vielleicht so. Ne? Aber wir haben keine feste Länge.
Bereitet ihr die vor irgendwie oder macht das auch ungeschnitten an einem Stück? Oder ist es auch inszeniert in irgendeiner Weise?
Also das ist insofern inszeniert, weil die Sachen vorformuliert sind. Im Gegensatz zu dem Gespräch jetzt ist es so, dass viele von den die früher entstanden sind, die sind ja eben für so einen Sender mal geschrieben, also richtig formuliert und korrigiert. Andere, die neuer sind, die habe ich für die Bühne geschrieben. Und die sind dann ja auch, na gewiss, ich schreibe zwar immer sehr schnell, aber es ist trotzdem ja vorformuliert und steht auf dem Zettel. Wenn wir es dann aufnehmen, dann bereiten wir uns nicht groß vor. Also es gibt da auch manchmal Versprecher drin und es ist manchmal, wir nehmen es an zwei Orten auf und in dem einen Ort ist ein besseres Equipment als in dem anderen. Und wenn wir es in dem anderen aufnehmen, dann rauscht und knistert es eben auch. Aber das finde ich zum Beispiel, solange das nichts kostet. Also da bin ich eigentlich auch ziemlich hart so. Ich finde, wenn Leute was umsonst runterladen können, gibt es auch keinen Grund, sich über eine schlechte Aufnahmequalität zu beschweren.
Die Leute beschweren sich trotzdem jedenfalls bei uns. Also wir haben jetzt schon angefangen zu überlegen, ob wir Geld ausgeben sollen, haben es auch teilweise schon gemacht für ein Equipment, aber es gibt welche, sagen wir mal, fortschrittsfreundliche Leute bei uns im Podcast und Bremser, Skeptiker, die sagen, nein, wir wollen die Ruheform und auch dieses Unperfekte so ein bisschen erhalten. Ne? Weil ich auch finde sowieso, dass jetzt nicht nur bei Podcasts so eine gewisse Also glatte Sachen gibt es genug. Ja? So eine gewisse Unperfektheit gibt Dingen auch eine Tiefe. Ja?
Natürlich, sehe ich genauso. Also ich finde, gut, es gibt den anderen Weg. Man kann das natürlich auch als den Beginn einer neuen Unterhaltungsform, die dann auch was kostet, sehen. Warum nicht? Aber ich wäre auch sehr dafür, unperfekte Sachen zu machen. Ich mache gerade diese Lesebühnen zum Beispiel, haben ja nun auch eine richtige Tradition darin, Unperfektes auf die Bühne zu stellen. Und es gibt ganz viele Leute, die da hingehen und sich das anhören, gerade weil da ein Text vorgelesen wird, der noch nie vorgelesen wurde und der vielleicht auch noch Hänger hat und der irgendwie noch nicht fünfmal ausgetestet ist, ob nun die Pointen alle sitzen. Gerade deshalb sitzt man da und hört sich das an zum ersten Mal. Das ist doch auch was Schönes.
Vielleicht mal zu diesen Parallelen zwischen irgendwie Podcasts und diesen Lesebühnen. Ja. Irgendwie haben die sowas Subversives?
Ja, aber das wird auch immer schnell gesagt. Natürlich, klar. Aber was hat, wenn man sich Shows anguckt wie Stefan Raab oder so, was hat dann nichts Subversives? Dann hat ja auch das, dass man nochmal irgendwo im Radio die Winterreise hören kann, es hat ja auch was Subversives.
Aber ihr macht das jetzt nicht aus einem explizit subversiven Willen heraus. Also es geht nur darum, irgendwie eine Form oder einen Ort zu finden, wo man sich anders ausdrücken kann als in diesen kanalisierten Medien.
Ich glaube, es geht sogar noch weiter. Ich denke, Christianes Motiv ist auch einfach so ein mehr so ein Entdecker- und Ausprobiermotiv.
Ja, das stimmt.
Insofern?
Also ich finde es immer toll, ganz neue Sachen auszuprobieren. Das reizt mich dann total, mich da reinzufummeln. Und dann fange ich an, total dran rumzutüfteln, wie das alles funktioniert. Deshalb habe ich euch ja anfangs gefragt, wie macht ihr das, dass mehr als 10 Episoden bei iTunes drin sind? Was, weiß ich keine Antwort drauf. Ja, und dann finde ich es eben auch natürlich sehr spannend, wie dann die Resonanz auf, weil wir denken eigentlich, dass Podcasts eher was für junge Leute sind. Es gibt natürlich ein paar auch private Leute, die älter sind und sowas machen, aber ich fand es relativ spannend, wie viele Leute, die, weiß nicht, die eben viel jünger sind, wollen, interessieren sich für das, was Manfred da spricht oder wir beide.
Was heißt denn jetzt viel jünger? Wie alt seid ihr denn?
Ich bin Mitte 50.
Ich bin Mitte 40.
Und ihr arbeitet immer zusammen oder arbeitet ihr oft zusammen und ist euer gemeinsames Projekt nur das Podcast oder gibt es da auch sonst mehr Verbindungen?
Naja, eigentlich ist dieses Podcasting jetzt eine, also schon die Zusammenarbeit. Sonst sind wir natürlich, wir sind ja zusammen. Also
für die Musik oder so, das sind keine gemeinsamen.
Nein.
Ganz im Gegenteil. Also ich stehe niemals auf der Bühne. Ich bin die Letzte, die sich da hinstellt. Und Manfred ist einer, der immer auf der Bühne steht.
Der nicht ohne die Bühne auskommt.
War das denn am Anfang auch so, als du angefangen hast, Musik zu machen? War das leicht für dich, auf die Bühne zu gehen?
Nee, ich war total schüchtern am Anfang.
Wie hast du das überwunden?
Ich habe es durch eine Gruppe überwunden. Ich habe erst mit Anfang 20 Mal alleine Auftritte gemacht und ich fand es so schrecklich, dass ich mir gesagt habe, das ist nichts. Ich muss dann doch Wissenschaftler werden oder Schriftsteller. Das geht nicht. Und dann habe ich 5, 6 Jahre später so eine Anzeige gesehen, dass Leute undogmatische Liedermacher suchen und habe mich gemeldet und da waren wir alle so Ende 20 und haben eine Gruppe gebildet. Und da habe ich am Anfang nur Klavier gespielt und die anderen haben meine Texte gesungen. Und irgendwann habe ich gedacht, Mensch, das kannst du eigentlich auch selbst.
Ja. Das ging dann auch gleich selbst.
Ich musste damals sehr viel Bier trinken.
Kannst du denn noch gut Klavier spielen, wenn du viel Bier getrunken hast, sag ich mal?
Ja, nee, damals nicht. Ich habe dann vor allen Dingen was... Ich kann sowieso nicht so doll Klavier spielen. Ich kann mich ganz gut begleiten, aber ich bin kein guter Pianist. Also die Leute, die Klaviertechnik verstehen, die rollen die Augen, wenn sie sehen, was ich da mache. Das ist nicht besonders gekonnt.
Naja, ich finde schon, dass Manfred ganz gut Klavier spielen kann. Aber es stimmt schon, er kann jetzt, ja, das ist schon richtig. Er ist nicht so ein feingliedriger Pianist, das stimmt schon.
Wie ist denn das, wenn ihr das jetzt vergleicht? Also ihr seht hier jetzt diese Lesebühnen gibt es, dann gibt es jetzt hier diese Musiker, die auch heute Abend kommen. Mhm. Hat sich so die Szene so verändert? Geht es um andere Themen? Was hat sich da verschoben?
Ich finde, dass sich da viel verändert hat, wenn man gerade die Zeit nimmt in den 70er, Ende der 70er Jahre, wo ich angefangen habe. Also ich habe neulich, also hier ist ja Ich habe das neulich gerade mal mit einem lange besprochen. Hier ist ja dieser ganzen Lesebühnenszene, so toll die ist ja ein Dogma da, nämlich dass es soll alles lustig sein. Und bei uns damals war das Dogma da, es darf nichts zu lustig sein. Also bei uns war, diese Generation wollte so eine Art von Anklage und Tragik und wir sind die Rebellen und alles ist so düster hören. Und wer irgendwie gesagt hat, die Welt ist doch eigentlich ganz schön, was wollt ihr denn? Freuen wir uns doch daran, dass wir alle noch so jung und gesund sind oder so, der war einfach ein reaktionäres Arschloch. Und wer heute sagt, das ist so alles so düster und wir sind die Rebellen, der ist ein pathetischer Langeweiler. Also das hat sich schon sehr geändert.
Und so die Orte, also so ein Ort wie dieser hier, sind die ähnlich?
Ja, doch, sowas gab es. Natürlich war damals waren mehr Räucherkerzen und mehr so verspieltes Zeug, aber das gibt es ja heute auch. Es gibt ja auch so eine esoterische Szene, wo eigentlich das noch genauso ist wie vor 30 Jahren oder wieder.
Also der Hauptpunkt, würdet ihr sagen, ist irgendwie halt, dass es unpolitischer geworden ist, ja?
Ich würde das nicht unpolitischer nennen. Das sind ja auch hier viele, die sehr politische Sachen machen, aber die sollen alle mit einem Witz aufhören. Oder die sollen, also das Lachen ist, was hier das Publikum verlangt. Das muss so sein. Also eine Sache, die nicht zum Lachen herausfordert, die hat es hier schwer in dieser Szene.
Bist du jetzt auch ein bisschen lustiger geworden, ja?
Ja, ich bin, ich glaube, ich kann besser mit Pointen umgehen, ja. Ich bin da bestimmt routinierter geworden. Lustiger würde ich es nicht nennen, aber ich kann das, also ich glaube, ich kann, habe ein paar Tricks mehr gelernt.
Wie zum Beispiel, was kann man da so lernen?
Ja, man kann zum Beispiel Sachen indirekt ausdrücken, dann sind sie komisch. Man kann was in einer Art beschreiben, dass dass was Kleines riesengroß ist. Das ist immer lustig.
Okay. Ich würde gerne mal nochmal ganz kurz zurückgehen in dieses Jahr 1985 war das, glaube ich, als man in Deutschland plötzlich wieder angefangen hat, deutsche Schlager zu hören. Ja, Heinz-Rudolf Kunze, Spliffer, glaube ich, ein bisschen vorher. Ja, und so. Da bist du ja auch ins Studio gegangen. Hat man von dir da auch Perfektion verlangt eigentlich?
Perfektion? Ja, Perfektion ist, glaube ich, nicht das richtige Wort. Man hat erwartet, dass ich auch so griffige Sachen aufnehme, die dann vielleicht mit Dein ist mein ganzes Herz wetteifern können. Also oder mit Männer von Grönemeyer. Das war noch entscheidender. Also Männer war, glaube ich, das Ding der Eisbrecher. Grönemeyer war davor ein ganz erfolgloser und hochinteressanter Typ. Und ich weiß, dass Herwig Mitteregger von Spliff den noch abgelehnt hat zu produzieren, weil er gesagt hat, aus dem wird nichts. Was zeigt, dass Herwig zwar ein sehr guter Produzent war, aber kein guter Geschäftsmann. Und Grönemeyer hat seine fünfte Platte gemacht, wo Männer dann drauf war. Und dass das der Riesenhit wurde, das war wie so ein Eisbrecher. Danach war eine Weile alles möglich. Und dann haben alle ihre Slogan-Songs angebracht. Und ich habe das auch versucht. Also es ist nicht so, dass ich da mich angewidert abgewendet hätte, sondern ich habe das schon probiert. Aber mir ist das nicht gelungen. Das ist nicht mein Ding. Das ist überhaupt nicht meine Art, irgendwie Slogans aneinander zu heften. Und dann musste ich das einsehen. Ich meine, ich war ja damals jung genug, um das noch lernen zu können.
Wie viel... du hast ja in deiner Internetpräsenz so eine Art Biografie stehen, die ich mir ja mal so ein bisschen durchgeguckt habe. Und ich war wahnsinnig beeindruckt davon, wie viele Lieder du in deinem Leben wohl gemacht haben musst. Wie viele sind denn das ungefähr?
Ja, ich habe sie nicht gezählt, aber ich denke so zwischen 500 und 600 mittlerweile.
Ja. Und dann kommen ja noch irgendwie Bücher dazu, ja, und allerlei andere schriftliche und künstlerische Äußerungen, ja. Bist du Workaholic oder wie schaffst du das?
Ich bin auch sehr gerne faul, aber ich bin ziemlich schnell. Also abgesehen von einem Roman, an dem ich jetzt seit 5 Jahren schreibe und wo ich alle halbe Jahre mal behaupte, der ist jetzt bald fertig. Und dann geht's wieder von vorne los. Aber sonst bin ich ziemlich schnell, was diese kleine Form angeht. Also manchmal brauche ich wirklich nur eine Stunde und ein Lied ist fertig.
Worum geht's denn in dem Roman?
Oh, der hat auch ein bisschen mit dieser ganzen Szene hier zu tun. Und mit Brandenburg.
Also so eine Dokumentation, nee, ist ein Belletristik schon.
Schon, also kein Sachbuch. Okay. Aber da rede ich nicht gern drüber, solange er nicht fertig ist.
Da müssen wir jetzt noch 10 Jahre drauf warten. Du hast eben gesagt, so, das ist nicht so deine Art. Wie kann man sich denn deine Art zu arbeiten vorstellen? Sitzt du da irgendwo am Schreibtisch und das...
Ach so. Nee, meine Art ist... Nee, ich habe das gemeint mit diesen Slogan-Songs. Also meine Art ist es tatsächlich, Geschichten zu erzählen. Also ich kann, glaube ich, ganz gut erzählen und so Handlungsstränge zusammenhalten und eine Figur kurz erscheinen lassen, die man sich dann auch vorstellen kann. Ich kann nicht so gut einfach so ein paar flotte Sprüche bündeln. Ich kann aber arbeiten überall. Also meistens sitze ich vorm Schreibtisch oder am Klavier und das geht, ja, fügt sich dann so zusammen. Ich schreibe eine Zeile auf, mache ein paar Töne dazu und dann irgendwann ist eine Strophe da.
Diese Ideen für diese 600 Songs, wo kommen die her?
Meistens aus Zeitdruck. Manchmal gucke ich aus dem Fenster und sage mir, über das Nächste, was ich sehe, will ich was schreiben. Weil irgendwas wieder ein Auftritt ansteht und ich muss was Neues haben. Dann, einmal habe ich dann eben ein Lied über einen Mann mit einem Fahrrad geschrieben. Also ich habe einen gesehen, der da unten eins geschoben hat im Regen und das ist dann ein Lied geworden. So.
Kannst du das irgendwie so beschreiben? Was sind so Geschichten, die dich so interessieren, wo du irgendwie hinguckst, wo du dran weiterarbeiten möchtest?
Ja. Naja, das ist so unterschiedlich. Manchmal ist es ein Spruch wie, der Spruch gibt nicht gleich auf, den man so vor sich hin sagt, dass ich daraus Strophen mache, wo sich das dreht. Dass einer immer Pech hat und immer hört er diesen Spruch. Am Ende will er sich umbringen, springt vom Kirchturm, fällt auf den Trampolin und der Spruch kommt wieder, gibt nicht gleich auf. Also so, das ist manchmal sowas.
Kommst du auch in den Stücken vor?
Ja, also manche Songs schreibt Manfred ja, glaube ich, auch, weil es ihn drängt, über irgendeine bestimmte Situation aus seinem Leben was zu schreiben. Das hat er eben nicht gesagt. Ja, ich komme da auch drin vor.
Und wie kann man sich das vorstellen?
Ich komm da eben drin vor.
Ganz direkt oder so?
Nein. Also ich werde da nicht angesprochen oder so. Nein, das sind dann... Weiß nicht, das sind so manchmal fantastische Geschichten, wo wir beide eine Rolle spielen oder fantastische Songs oder so. Oder?
Ja, kann ich sagen? Klar. Ja. Aber manchmal auch viel direkter.
Ja, auch das auch. Das stimmt, das gibt's auch, ja.
Also ich fand das hier mal ganz schön. Ich bin in einem einzigen Buch, da stand dann vorne drin für Katja. Und das hat mich irgendwie sehr, sehr, sehr gerührt damals. Ich stelle mir vor, wenn man so... Das war mein damaliger Freund, ja. Der hat dieses Buch geschrieben. Und das war so ein wissenschaftliches Buch, ja. Also nichts, was irgendjemand gelesen hätte. Aber es war sehr rührend. Ich war da sehr gerührt. Ich stelle mir vor, wenn man so in Songs vorkommt, was ja viel poetischer und viel sinnlicher ist, muss es auch irgendwie toll sein.
Naja, es kommt halt drauf an, wenn man... Weiß ich nicht... Ach, weiß nicht. Es ist halt, ich glaube, ja, wenn man eben so einen Mann hat, dann ist es auch nichts so Außergewöhnliches mehr, vielleicht, ja. Kann man das so sagen?
Doch, natürlich, wie so auch der, wenn jemand ein LKW-Unternehmen hat, dann nennt er seinen LKW auch Christian.
Ja, wahrscheinlich, genau.
Nein, das... Das wollen wir mal jetzt nicht so wörtlich nehmen. Aber so meinst du das ein bisschen. Ne? So ein bisschen meinst du das, oder?
Ja, das ist mir auch nicht immer so angenehm, wie ich in den Songs darüber komme. Das muss ich auch dazu sagen. Also ich meine, es gibt Gott sei Dank sind nicht alle Songs, die über... Bei Weitem ist es nur ein kleiner Bruchteil von Songs, die über Frauen handelt von mir. Und da... kann man sich halt fragen, welche sind das oder welche nicht. Und ist eben
viele Lieder, die du geschrieben hast, sind ja Liebeslieder, oder? Sage ich da was Falsches?
Nee, sagst du was Richtiges.
Und was mich interessiert, kann man eigentlich, wenn man glücklich verliebt ist, ein gutes Liebeslied schreiben oder wird das Liebeslied besser, wenn man unglücklich verliebt ist?
Ach, das weiß ich nicht. Ich glaube, das geht beides. Ja. Doch. Ja.
Gibt es bei dir da so eine Tendenz, also sagen wir mal, wenn du jetzt dein ganzes Leben betrachtest, verlassen werden, unerfüllt lieben, ist das was Kreativität anregt oder eher im Gegenteil, was nervt?
Nee, das war früher ein Riesenthema für mich. Aber irgendwann ist es auch, also gerade bei solchen, das sind ja nicht nur Themen für Lieder, sondern das ist ja dann auch so eine Lebenshaltung. Und die Lebenshaltung, ich werde nicht geliebt oder ich bin ein Einzelgänger, mich nimmt niemand wahr, die kann auch irgendwann eine Routine werden. Und man merkt es vielleicht selber noch gar nicht. Und das ist mir wirklich mal eine Weile so gegangen, dass ich das gar nicht gemerkt habe, dass sich mein wirkliches Leben eigentlich schon geändert hatte. Und ich habe das gar nicht ausdrücken können. Und die Sachen, die ich geschrieben habe, immer noch in dieser alten Routine geschrieben. Das ist ein ziemlich mieser Zustand. Da muss man dann eigentlich also eine Weile so einen richtigen künstlerischen Bruch machen. Also wenn man sich selber als Künstler ernst nimmt und nicht in der Pose dessen, ist doch okay, ich wiederhole einfach, was ich mal gefunden habe, die Leute kaufen es mir ja ab. Da gibt es ja genug von, die so sind. Und das habe ich aber nie besonders geachtet. Also das ist nichts für mich. Und ich habe auch bei anderen Künstlern eigentlich immer die geachtet, denen man anmerkt, wie sie ihre Kunst ihrem Leben auch nachfolgen lassen oder sogar vorweggehen mit dem, was sie schreiben, so will ich sein oder so.
Was ganz lustig ist, ich lese gerade so ein Buch, Vincent heißt das, das wird gerade auch sehr besprochen und da geht es ja darum, dass ein junger Künstler ganz viel leiden muss, damit er für die Kulturindustrie etwas Gutes produziert. Und das ist halt ein Unternehmen, was ihn extra leiden lässt und ihm unglaublich viele traurige Ereignisse zukommen lässt und die ihm dann passieren, damit er aus dieser Traurigkeit, aus diesem Impuls entwickelt, halt kreativ zu sein. Das funktioniert auch. Er schreibt ganz tolle Songs und die Songs sind eben nicht so billig und so Mainstream wie das, was sonst im Radio läuft. Eben hast du auch bemängelt, dass heute alles immer lustig sein muss. Meinst du, und auf der anderen Seite sagst du, man kann aus beiden Stimmungen heraus gute Musik machen. Also würdest du nicht sagen, dass das ein vernünftiger Ansatz wäre? Also jetzt, dass es nicht vernünftig ist, ist klar, aber ja, ob das irgendwie ein interessanter Ansatz wäre, um eventuell mehr Tiefe wieder...
Ja. Ja, es gibt ja Künstler, die richtig aufblühen, wenn sie in einer unglücklichen Phase sind. Zum Beispiel, denke ich, Leonard Cohen ist so jemand. Aber dann gibt's auch da so einen Umschlag. Also Cohen hat 40 Jahre lang Lieder, ganz traurige Lieder geschrieben. Und seine letzte Platte, die ja allgemein, die wird ja kaum beachtet worden und die meisten haben schlechte Kritiken geschrieben, da sind in einer ganz fröhlichen Art, ist da so ein Abschied vom Leben gestaltet. Der ist irgendwie 72 und er singt da so ein Lied, leb nun wohl, du Nachtigall, eigentlich war ich nur wegen dir auf der Welt, weil du so schön gesungen hast, jetzt kann ich dich nicht mehr hören und deine Lieder bedeuten mir nichts. Tschüss, so ganz fröhlich und das ist doch wunderbar. Also ich meine, auch da ist dieser Umschlag und der wäre verlogen, wenn er weiter mit dieser Grabesstimme in Moll singt, dann werde ich bald sterben und die Schönheit bedeutet mir nichts mehr.
Aber so fröhlich ist er nicht, als er das singt.
Ja,
aber der singt das nicht fröhlich, der hat fröhliche Frauenchöre im Hintergrund.
Das stimmt, aber er singt mit.
Ja, aber er singt nicht fröhlich, er singt schon ein bisschen melancholisch.
Naja.
Ja, und diese fröhliche Stimmung kommt ja dann doch auch aus so einer Erfahrung oder aus so einer gewissen Tiefe heraus, die dann wieder ganz viel mit Traurigkeit auch zu tun hat.
Ja, das ist sicher richtig, ja.
Also ich finde es ja wahnsinnig charmant, wo wir jetzt die ganze Zeit schon über Musik reden, wenn du uns mal was vorspielen könntest. Und ich frage mich...
Ist jetzt hier schwierig, ne?
Ja, wenn es nicht geht, geht's nicht. Also ich dachte, wir könnten...
Also, willst du dann nicht einfach mal auf die Bühne und da...
Oder ist es nicht, ist es ja unüblich oder so, dass du da vorab eine 5 Minuten spielst oder so?
Naja, unüblich ist das in jedem Fall. Ich könnte ja mal, ihr könnt euch ja mal weiter unterhalten und ich gehe mal hier die Verantwortlichen fragen, die beiden, ob wir einfach, da müsstet ihr beim, ich würde, fände es nicht so toll, wenn wir da jetzt die Anlage aufdrehen, sondern wir sind einfach
oben. Dann stellen wir uns daneben das Klavier ein.
Ja.
Klingt das denn? Ist der Sound denn dann?
Ach ja, ich glaube schon.
Das
würde schon gehen. Okay, dann redet ihr mal kurz.
Ja, mich würde ja mal interessieren, wie ihr euch kennengelernt habt.
Also wir haben uns auf Kreta kennengelernt und vorher habe ich Manfred mal in Hamburg mit seiner Band spielen gesehen und deshalb habe ich ihn wiedererkannt, er saß da am Nachbartisch. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er nicht Wolfgang Maurenbrecher wäre. Und wir haben mal gelacht und ja, so habe ich ihn kennengelernt.
Kreta ist ja irgendwie so eine Lieblingsinsel von Manfred, oder? Ist das so?
Ja. Also er ist früher sehr regelmäßig dahin gefahren, hat er da auch also viel geschrieben. Und jetzt in letzter Zeit orientieren wir uns mehr so nach östlichen Ländern, also Polen oder alles, was so östlich ist. Ukraine wollen wir mal oder Georgien oder... Ja, und Kreta ist im Moment so ein bisschen abgesagt eigentlich bei uns.
Aber als ihr euch kennengelernt habt, da warst du quasi schon Fan, oder wie?
Nee, ich war gar kein Fan. Ich wusste noch nicht mal seinen Vornamen. Ich fand es auch zu laut mit der Band damals. Ich habe seine Texte nicht verstanden und ich fand auch die Texte, die ich verstanden habe, oft nicht so gut. Haben mich gefragt, wie ich dich kennengelernt habe.
Naja.
So, was sagen denn die Veranstaltungen? In 5 Minuten.
Ja,
das ist doch gut. Ja, also Zeit haben wir noch, ja.
Wie lange sind wir denn schon?
Das sind wir bei 35 Minuten.
Okay. Ja. Aber also du warst am Anfang kein Fan, habt ihr dann so ein bisschen auch über eure Arbeit gesprochen, über die Arbeit von Wien? Wie war das Thema? Hast du da so ein bisschen reguliert auch? Oder?
Überhaupt nicht. Ich habe mit Musik nicht sehr viel zu tun. Also ich bin zwar nicht ganz unmusikalisch, aber also überhaupt nicht, ganz und gar nicht. Wie willst du jetzt wissen, über was wir gesprochen haben?
Nee, ich wollte wissen, ob du ihnen irgendwie das gesagt hast und gesagt hast, so, hey, kannst du mal das und das machen oder mal über das und das singen, wenn du sagst, die Texte haben dich irgendwie nicht angesprochen. Also so, gibt es da sowas wie eine künstlerische Symbiose oder macht dir das irgendwie total getrennt?
Das ist total getrennt, das kann man wirklich nicht anders sagen. Das ist wahrscheinlich auch ganz wichtig für unsere Beziehung, glaube ich.
Das denke ich auch, ja. Das ist auch wichtig.
Manchmal fragt Manfred mich, was er heute Abend spielen soll. Und dann sage ich, überlegst dir, wenn ich jetzt irgendeinen Vorschlag mache, du spielst ja eh was anderes. Also.
Na, das stimmt auch nicht immer. Aber wichtig ist, dass, also ich meine, was ich ja wirklich mache, ist, dass ich dir alles vorspiele.
Ja, das stimmt. Also er legt viel Wert auf meine Meinung da schon. Aber wenn die jetzt negativ ist, dann zieht er seine Sachen trotzdem durch.
Ja. Wozu ist dann das Feedback da, wenn man dann sowieso das macht, was man vorher vorhatte?
Naja, so ist es ja nicht. Es ist ja nicht so, dass ich das dann einfach nur durchziehe, aber ich manches verändere ich ja auch. Anders leuchtet mir auch nicht ein. Dann weiß ich, wie Christiane darüber denkt. Das ist mir sehr wichtig, aber trotzdem denke ich, nö, hat sie nicht recht. Also das will ich trotzdem so haben. Also das gibt's ja auch.
Ja. Klar. Wie lange seid ihr denn jetzt schon zusammen?
20 Jahre.
20 Jahre, ruhig.
Genau. Wir kennen uns 20 Jahre jetzt, ja.
Wenn du jetzt sagst, du würdest sagen, irgendwie so, du sagst nie so, heute Abend wünsche ich mir das, aber wenn du dir das jetzt mal wünschen würdest...
Ich würde das nicht machen, ich würde mir nichts wünschen für heute Abend.
Und gibt es ein Lieblingslied?
Ja, gibt schon, ja.
Willst du nicht verraten?
Nee, soll ich das sagen?
Ja.
Naja, einfaches Ja, aber...
Einfaches Ja, ja. Worum geht es denn?
Na, das ist
kann
halt
ich ja dann mal spielen.
Wann?
Jetzt?
Ach so.
Ich weiß ja nicht, ob die.
Vielleicht sollten wir mal nach vorne gehen, einfach schon mal. Ne? Ich nehme das hier mal in die Hand. Hoppla, das klackt. So, jetzt haben wir hier aber eine ganze Wegstrecke zu durchgehen. 50 Meter.
Nachtblende.
Nee.
Ja? Vorsichtig reingehen.
Hast du da nicht auch dieses Problem auf der Bühne, wenn Scheinwerfer dich anstrahlen und du siehst nichts?
Ja, das macht mir ja nichts. Ich muss nicht unbedingt die Leute sehen.
Ja.
Aber.
So, wen müssen wir denn jetzt fragen?
Ja, der ist jetzt gar nicht zu sehen, der Jens.
So blöd.
Da ist er.
So, jetzt bin ich bei euch.
Ja.
Jetzt ist er wieder weg.
Geht einfach weg.
Aber ich glaube, er geht hinter und schaltet die Musik aus, kann das sein? Oh ne, er begrüßt seine Freundin.
Bier.
Und Bier, das ist natürlich auch wichtig, ja.
Apropos Getränk, wollen wir auch mal was trinken eigentlich?
Ich hab ganz schön Durst. Ja, willst du was holen? Ich bin jetzt hier gerade mit dem Mikrofon so ein bisschen beschäftigt.
Machen wir gleich.
Ja.
Gut.
Ja, wir gehen einfach mal rauf.
Würde ich auch sagen. Hast du denn jemals Zweifel daran gehabt, dass es richtig ist, Künstler zu sein?
Nein. Entschuldigung, ich muss hier nochmal das Augen machen.
Ja.
Nee, da habe ich nie Zweifel dran.
Das müsste aber eigentlich angeschlossen sein schon.
Ist es, genau.
So, also. Wenn du es aufnehmen willst, dann ist es da unten raus.
Okay.
denn?
Also hier unten habe ich Stimme und Klavier, wenn ich es unten dran habe. Okay, dann halt es unten dran. Okay, auf geht's.
Ein einfaches Jahr flog im Maiwind vorbei, sah im Fliegen uns zwei und schon war es da. Ein einfaches Jahr zwischen Angel und Tür. Wir konnten beide nichts für, doch es war wunderbar. Dieses einfache Jahr macht die Augen ganz groß und die Lippen ganz weich. Man weiß nicht, was es ist, doch man spürt es gleich. Zum Garten unser einfaches Jahr. Kommt der Maiwind, pass auf, manchmal ist es ganz nah. Es hockt am Fenster zum Garten.
Mehr Applaus verdient, aber es sind zu wenig Leute da. Ich würde sagen, wir gehen wieder runter.
Gehen wir wieder runter.
Ja.
Ja, vielen Dank.
Sollen wir jetzt wieder hintergehen oder wollen wir den Rest hier machen? Ist egal, oder?
Ja, hier ist es.
Hier ist blöd.
Hier ist laut.
Dann gehen wir nach hinten wieder. Okay.
Genau.
Gut, wieder 50 Meter zurück durch den leeren Zuschauerraum. Okay. War doch super, oder?
Ja, das war sehr schön, hat mir gut gefallen.
Ja,
ja. Das ist wahrscheinlich die charmanteste Musikanlage, die wir überhaupt im Küchenradio mal hatten, was?
Wieso, inwiefern charmant? Ach so, Einlage, ja,
ja,
na klar. Ach so.
Sehr schön, ja.
Ich habe aber auch schon mal vorgespielt. Aber
ja,
gut, das war,
ja, gut, das war jetzt mit Gesang, ja.
So.
So, ja, das sind immer die berühmten Pausen.
Ja, aber die gehören ja dazu.
Zurücklegen.
Wir wollen ja nichts Perfektes machen.
Genau.
Willst du wieder das Mikrofon wieder nehmen?
Perfekt? Soll ich das wieder nehmen?
Ja.
Das hast du gut gemacht, ne?
Ja.
Ja.
Ist denn eigentlich, also ich, ist denn eigentlich Lampenfieber was du überhaupt noch kennst?
Ja, klar. Also immer wenn neue Sachen da sind, jetzt bei sowas nicht so, aber wenn ich weiß, ich spiele, also ich habe jetzt gerade mit dem Mittwochsfazit 2 Wochen in einem kleinen Theater, Mehringhof-Theater gespielt, und da waren 3 Stücke von mir ganz neu. Und da habe ich natürlich an dem ersten Abend großes Lampenfieber.
Sind das Versagensängste oder was ist das? Hast du Angst, ausgebuht zu werden? Oder?
Ja, natürlich. Dass die Leute rausgehen oder so. Ich habe das auch erlebt, als ich angefangen habe. Habe ich einen Auftritt gemacht, den hatte mir damals Jim Rakete vermittelt bei der alternativen Liste. Und da haben sich alle ganz doll drauf gefreut. Und ich habe da irgendwie ein Lied genommen, was Frauen für frauenfeindlich hielten, die da waren. Da kam irgendwas vor mit Ficken und die haben gedacht, der Typ macht sich über uns lustig. Und die haben wirklich gebuht. Und ich war total neu und schüchtern und es war so furchtbar. Die haben richtig gebuht und haben gerufen, aufhören, hau ab und so. Das war grauenhaft.
Das waren auch nicht die Momente, wo du dir gedacht hast, vielleicht doch nicht Künstler sein und Wissenschaft?
Nee, das war dann schon vorbei. Das habe ich nicht gedacht. Also ich habe ja erzählt, Anfang der 70er habe ich es manchmal gedacht, aber Aber nee, irgendwie habe ich mehr gedacht, dann ist es das falsche Publikum. Wie Brecht mal gesagt hat über die DDR-Regierung, dann sollen sie sich ein anderes Volk wählen.
Was für ein Wissenschaftler wärst du denn geworden, wenn du einer geworden wärst?
Ja, ich glaube schon so Archivar irgendwie. Also ich habe ja Germanistik studiert und ich wäre wahrscheinlich Bibliothekar geworden in der wissenschaftlichen Einrichtung und hätte wahrscheinlich sehr gern, weil mich das ja auch interessiert, diese neuen elektronischen Systeme dann mir erarbeitet und wie man alles ganz toll erfassen und archivieren kann.
Wo hast du studiert, an der FU?
Ja.
Und wie war das an der FU?
Schön. Wunderbar.
Wir haben ja nicht alle so schöne Erinnerungen.
Nee, aber das war damals sehr schön.
Als Westberliner Kind mal Sehnsucht gehabt, mal woanders zu leben?
Nö. Doch, in Griechenland, klar, wollte ich immer leben. Ich habe auch mal einen ganzen Winter auf Kreta verbracht.
War aber nicht der Winter, in dem du Christiane kennengelernt hast?
Nee, das war komisch. Das war 4 Jahre davor. Das war, hast du das eigentlich schon erzählt mit dem Zimmer?
Nee.
Ich war ja in demselben Ort, in dem ich den Winter verbracht habe und wo ich in einem Haus ein Zimmer hatte, ein großes Zimmer mit einem großen Doppelbett und wo auch meine damalige Freundin mich mal einen Monat besucht hat und so. Da bin ich 4 Jahre später nochmal hingefahren und da habe ich diese junge Frau in einem Café kennengelernt und es war ja erst relativ zaghaft alles und irgendwann am dritten Tag haben wir dann gesagt, na gut, ich besuche dich mal bei dir zu Hause und sie hat dann beschrieben, wo sie wohnt und es war genau dieses Zimmer mit diesem riesigen Doppelbett da drin.
Das war doch so.
Ja, das war so, ja.
Das war dann doch wie ein Wink des Schicksals.
Ja, das ist schon sehr, symbolisch, ja.
Ja, und so diese Sehnsucht rauszukommen aus der Mauerstadt, gab es das nicht bei dir?
Ich bin doch immer viel gereist. Und ich habe Berlin als Platz zum Leben immer sehr schön gefunden. Bis heute eigentlich.
Wann hast du denn studiert an der FU? Von wann bis wann?
Von 70 bis 81.
Okay, das war also alles schon nach der großen Änderung an der Uni.
Ja.
Okay. Mhm. Und das war ganz cool, ja?
Ich fand das sehr schön, ja.
Das ging total durcheinander.
Ja, das war doch gut. Man konnte ziemlich machen, was man will. Man konnte sich wirklich mit dem beschäftigen, was einen interessiert. Also ich meine, es gab Leute, die haben Kim Il-sung gelesen und haben eigentlich ein Seminar über mittelhochdeutsche Lyrik besucht. Und irgendwer hat erzählt, es wäre wichtig, jetzt die Schriften des nordkoreanischen Führers zu lesen. Ich persönlich gehörte zu denen nicht, aber ich fand es in Ordnung, dass sie das dann lesen. Also.
Das machen die jetzt komplett anders, ne? Da ist ja jetzt irgendwie hat ja eigentlich eine richtige Revolution an der Universität stattgefunden. Da studiert man jetzt mittlerweile noch 3 oder 4 Jahren. Es gibt Bonus- und Maluspunkte, das wird alles genau kontrolliert. Es gibt Anwesenheitspflichten, man muss ein bestimmtes Pensum an Arbeiten abgeliefert haben in einem Semester. Das ist ja auch eine Reaktion darauf gewesen, dass sich viele Studenten in den 90ern so ein bisschen verloren gefühlt haben an dieser Riesenuniversität. Wie schätzt du sowas ein? Also dann hat man ja eigentlich dein Paradies hat man ja zerstört.
Ja, aber ja gut, ich schätze das gar nicht ein, weil dieser ganze Universitätsbetrieb mich jetzt überhaupt nicht mehr erreicht eigentlich. Ich habe damit gar nichts zu tun. Und ich kenne natürlich ein paar Leute, die noch studiert haben bis jetzt und die erzählen dann sowas. Andererseits denke ich, so schlimm ist es dann auch nicht. Also man hat doch auch da noch, ich finde diese Zeit nach, ich fand immer das Schrecklichste die Schule, also wo man so ein reglementiertes Leben führen musste. Danach ist doch wirklich erstmal eine Zeit, wo man sich sehr einteilen kann. Und wenn ich sehe, wie leicht man heute, was bei uns noch schwieriger war, mal ein Jahr im Ausland studieren kann, ob jetzt in Italien oder in Polen oder in, weiß ich wo, in den USA oder so, das ist doch alles toll. Also das ist doch sehr schön eigentlich.
Ja, ich glaube, viele Leute, die jetzt gerade studieren, haben auch viel mehr Angst. Die haben irgendwie so Zukunftsängste, ganz viele, ne?
Ja, das ist mir fremd. So.
Hast du nie gekannt, Zukunftsängste?
Bisschen schon, aber ich finde es eigentlich, ich glaube, das ist sowas, da kann man sich so reinsteigern, wie sich Nichtraucher reinsteigern, dass hier im Raum geraucht wird und dass sie deshalb vielleicht Krebs kriegen. Also man kann es auch vergessen. Man kann sich auch sagen, es gibt wichtigere Dinge und dann ist das auf einmal gar nicht mehr existent, Zukunftsangst.
Ja, wichtigere Dinge, dann würde aber jeder sagen, was gibt es Wichtigeres als Zukunft, ja?
Ja, eben.
Ja, aber das, was du jetzt erlebst, ist doch wichtiger. Man wird ja sehen, was die Zukunft bringt.
Ja, aber wenn zum Beispiel manchmal, wenn wir kein Geld mehr hatten,
ja,
dann hatten wir doch auch Zukunft.
Natürlich, klar. Ja, ja, sicher, stimmt. Aber es sind doch eigentlich nicht die besten Phasen.
Nö.
Ja, da muss man sich das wahrscheinlich wie die Studenten von heute vorstellen, dass sie halt permanent in so schlechten Phasen leben.
Naja, ich kenne aber auch andere,
ja,
denen
ja,
das nicht so viel ausmacht.
Ja, klar. Wenn ihr sagt, irgendwie so manchmal in so schlechten Phasen lebt,
ja. Naja, ja.
Kann man sagen, ja. Naja, ich mache auch noch Webseiten und mache Filme und habe aber, es ist wirklich nur ein kleines Taschengeld, was ich dann damit reinbringe. Also das ist schon die Musik, die den Hauptteil ausmacht, die alles ausmacht.
Eigentlich, ne?
Ja.
Wie funktioniert das? Das sind Aufnahmen, CDs, Auftritte und so weiter und so fort.
Also mit CDs verdient man am wenigsten. Weil die kosten ja erstmal, die muss man ja erstmal herstellen und wer entweder das finanziert jemand, der will dann sehr viel von dem Kuchen des Verkaufs abhaben oder man finanziert selbst und dann hat man eben erstmal Geld verloren. Und das muss man sich wieder reinholen. Das meiste kommt tatsächlich durch Auftritte, durch Arbeiten für Rundfunk oder so. Manchmal kommen auch Firmen und sagen, wir haben ein Jubiläum, kannst du dafür irgendwie was machen oder so. Das ist bei mir selten, andere Kollegen haben das mehr, aber irgendwas kommt immer. Also, ja.
Also die CD heute Abend, die bringt nicht viel ein.
Na, diese CD heute Abend, die ist ja von 10 Leuten zusammen gemacht worden und 2 haben das finanziert und die Idee gehabt. Die bringt hoffentlich denen erstmal ihre Kosten wieder rein. Also insofern, diese Liedersacher-CD heißt die, es wäre sehr zu wünschen, dass die viel gekauft wird, weil die beiden, Elis und Jens, die das mitgemacht haben...
Was hast du für die Melodie auf deinem Handy?
Das habe ich mir selber gemacht. Nee, jetzt nicht. Jetzt ruft ja gerade jemand an. Die habe ich mir selbst. Das ist die laute. Es gibt noch eine leise. Aber die beiden, das wäre toll, wenn die wenigstens ihre Kosten reinkommen. Jetzt ruft er nochmal an. Jetzt kann man diese Melodie hier. So geht die.
Hast du die am Rechner gemacht?
Oder? Nee, am Synthi. Ich habe so ein Synthi und dann kann ich das auf CD brennen und dann zu MP3 umwandeln. Und über Bluetooth und von YouTube. Soll ich mal rangehen?
Ja.
Hallo? War schon weg.
Ja, die Musik war sehr schön. Musikbeilagen heute irgendwie.
Ja, das könnte schon wieder. Wir haben ja ein bisschen Ärger mit der GEMA. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Das ist ja, wir haben noch keinen Ärger, aber es ist überhaupt noch nicht geklärt, wie GEMA und Podcasting zusammenkommt. Na, jetzt geh mal ran, oder?
Ja. Ja, mach. Wir machen gerade ein Interview. Mit dem Podcast.
Also, was ist denn da mal rausgekommen jetzt mit den GEMA-Sachen? Ich habe die Sendung gar nicht gehört.
Ja, das ist ja toll, dass dann manchmal hier unsere eigenen Mitglieder unsere Sendung hören. Also, allerschlimmstenfalls könnte es sein, dass wir sehr viel Geld nachzahlen müssen. Weil nämlich es sein kann, dass 12 Cent pro Lied pro Download bezahlt werden muss,
okay,
bei Podcasts.
Pro Download?
Ja, ja, pro Download. Also bei 500 Downloads ist es dann pro Lied schon, lass mich rechnen.
Oh Gott.
Ja, genau.
Und das wäre viel Musik in euren Podcast drin?
Das hatten wir. Also wir haben in der Regel haben wir auch so ein bisschen mehr Technik, wo man Musik einspielen kann. Und eigentlich bringen die Gäste auch ihre Musik mit. Das hast du ja heute auch gemacht.
Ich habe euch am Klavier Bach spielen hören,
ja,
ne?
Ja.
Das
war ich. Ja, genau.
Aber dafür kann ja wohl keiner Geld verlangen.
Also. Dafür muss kein GEMA bezahlt werden. Und auch wenn die Künstler das selber erlaubt haben, was ja jetzt zum Beispiel bei dem, auch bei der kleinen Melodie vom Handy der Fall ist, dann nicht. Aber da wir oft Leute Sachen auf CD mitbringen, kann es gut sein, dass, wie gesagt, 12 Cent pro Lied pro Download. So, bei 1000 Downloads sind es schon 120 pro Lied, also das ist nicht so schön. Ja.
Ich habe da neulich so eine Sache gefunden, Manfred.
Ja, das bezieht sich auf die...
Auf die eigenen Sachen.
Auf die eigenen Sachen, das ist aber...
Du bist doch wahrscheinlich Mitglied in der GEMA. Das heißt, du darfst deine eigenen Sachen auch nicht spielen über das Internet, oder wie ist das?
Nee, ich darf sogar, also ich muss auch zahlen, wenn ich auf meine Seite Musik von mir selber stelle, die zum Runterladen ist. Im Prinzip finde ich das auch nicht falsch, weil ich finde die GEMA eigentlich ein sinnvolles Unternehmen, aber ich finde das die da einiges, die müssen da mit in einer anderen Art umgehen, wie sie es bisher tun.
Es muss halt vor allen Dingen im Verhältnis stehen zu dem, was man damit einnimmt. Ja, also wir nehmen eigentlich gar nichts damit ein, es kostet uns nur was und deswegen ist es auch Quatsch, so viel zu bezahlen.
Ja, gut, das kann nicht das kann auch nicht das Kriterium sein, weil auch ein Friseurladen, wo Musik läuft, muss ja was zahlen. Der nimmt ja dadurch auch nichts ein. Also das kann auch nicht das Kriterium sein. Das muss eigentlich muss man irgendwie eine Regelung finden, einen Pauschalbetrag. Also ich finde nicht, dass es an Downloads hängen kann, wenn die Sache frei zum Downloaden ist. Also wenn jeder das nehmen kann, ihr kriegt kein Geld dafür, dann kann nicht die Menge der runtergeladenen, also die Masse, kann da nicht den Preis ausmachen. Es müsste eine Pauschalisierung sein. Am besten wäre es, wenn man einen Podcast einrichtet, wenn man eine Gebühr zahlt und damit ist alles abgegolten. Das fände ich sinnvoll.
Also es wird dann auch noch eine Regelung kommen. Die GEMA ist ja noch nicht so weit. Aber wir sind so ein bisschen ratlos, wie wir weitermachen sollen, weil wir natürlich Angst haben vor einer ganz langen Rechnung irgendwann. Und es aber eigentlich schöner ist, gerade wenn man Gäste hat, nicht nur Musikpausen zu haben, sondern auch zu der Musik erzählen die Leute ja dann immer noch was dazu. Also das ist eigentlich toll. Also die Alternative ist eben, Sendungen ganz ohne Musik zu machen. Oder, was manchmal ein bisschen zäh ist dann doch, oder was man auch machen kann, ist eben, dass man nur Musik spielt, entweder GEMA-freie Musik, die aber so ein bisschen Fahrstuhlmusik ähnlich ist oft, oder eben von Künstlern, die einem das persönlich erlauben.
Ja. Was ich hiermit mache für dieses einfache Jahr, das ist ja auch ein Titel, der bei der GEMA angemeldet ist. Und wenn es im Rundfunk läuft, freue ich mich natürlich auch, dass ich dafür Geld kriege dann. Also. Aber das ist, ich würde sagen, am besten ist es, glaube ich, wenn man so viel wie möglich mit denen redet, weil da gibt es auch Leute, die sehen das Problem, wie es wirklich ist, und es gibt so Sturköpfe. Und man muss, also es gibt da schon. Es gibt auch für Veranstalter, es gibt immer auch so Schlupflöcher. Man muss mit denen sprechen und verhandeln. Das ist, glaube ich, das Beste.
Ich glaube, mit dem Sprechen, das hat mal einer von uns probiert und ist dann nie weitergekommen, oder? Das war Cindy, ne?
Ja, aber ich weiß nicht, ob Cindy es wirklich richtig versucht hat, so wie es hätte sein müssen.
Cindy hat immer angerufen.
Naja, wir hatten ja letzte Woche jemanden da von der Label Commission. Ich weiß nicht, ob du den kennst, der ist so ein Independent Labels vertritt der hier in Berlin. Und die haben eine große Veranstaltung gemacht mit der GEMA. Da ging es auch darum, nicht so um Podcast, sondern überhaupt um den Vertrieb von Musik im Internet.
Ja, die Sendung wollte ich mir anhören. Die habe ich bisher nur den Anfang gehört.
Aber
nee, die höre ich mir auch nochmal an. Ich lade mir das immer runter für Autofahrten. Ja klar, das ist am besten. Da kann man, also fahre ja oft nach Brandenburg und da ist es sehr schön, mal sowas mitzunehmen und zu wissen, die nächste Stunde hörst du das.
Brandenburg?
Weil wir da ein Häuschen haben.
Ach so.
Bei Angermünde.
Seid ihr auch da?
Ja.
Und dann komponierst du auch, oder?
Ja.
Und ja.
So, ich glaube, wir sind am Ende. Also wir sind am Ende. Die Stunde ist fast voll. Herzlichen Dank an Manfred Maurenbrecher. Herzlichen Dank an Christiane, seine Ehefrau. Ich habe deinen Nachnamen leider. Heißt du auch Maurenbrecher?
Ja.
Also herzlichen Dank auch an Christiane Maurenbrecher. Entschuldigung. Ja, du musst gleich auf die Bühne.
Ja.
Ohne Lampenfieber, fast ohne Lampenfieber.
Das kommt dann 2 Minuten vorher. Ich bin in der Mitte dran, also ich werde gegen 9:30 dran sein. Und jetzt 8, also geht noch mit dem.
Okay, vielen Dank, dass ihr da wart. Was machen wir nächste Woche?
Nächste Woche kommt ein Arktisforscher, glaube ich.
Ach, richtig. Ja, nächste Woche kommt jemand, der in der Antarktis war und der darüber eine Stunde lang erzählt.
Und dann haben wir in Zukunft auch noch jemanden, der ein Buch über verlorene Wörter geschrieben hat.
Verlorene Wörter?
Ja, oder die gerade verloren gehen.
Ach schön.
Ja, wird auch eine schöne Sendung.
Okay, gut. Dann ja, Dankeschön.
Danke.
Und tschüss.
Tschüss.
Tschüss.